Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Digitale Provinz Podcast. Ich bin Susanne, ich bin Redakteurin bei Digitale Provinz. Ihr kennt mich vielleicht schon aus diversen Weeklies, die ich schon für euch verfasst habe. Und heute sitze ich hier remote mit Heidrun Wuttke. Hallo, liebe Heidrun.
Hallo, liebe Susanne.
Erstmal schön, dass du hier bist. Heidrun ist Projektleiterin bei Dorf Zukunft Digital, einem Projekt, das sich mit Digitalisierung in ländlichen Räumen beschäftigt und im Kreis Höxter verortet ist, richtig?
Genau. Kennt nicht jeder, ist sozusagen an der Grenze zu Hessen und Niedersachsen.
Ja, genau, Höxter. Ich habe mich direkt gefragt, du hast in einem Vorgespräch gesagt, dass du mal eine Zeit lang in New York gelebt hast. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man denn jetzt von New York nach Höxter? Magst du mal erzählen?
Naja, als Zwischenstation gab es ja da noch viele Jahre Berlin. Ich war ja schon immer eine Raumpionierin und habe mich mit Orten beschäftigt, die mich faszinieren. Ich komme ja eigentlich aus dem Dorf in Nordrhein-Westfalen und habe dort sozusagen eher fluchtartig das Landleben verlassen nach dem Abi, um sozusagen in die große Stadt zu ziehen. Das machen ja ganz viele. Meine Eltern haben auch kein Dorfleben vorgelebt. Und so bin ich dann in Berlin gelandet, habe zuletzt und lebe heute noch im Ostteil der Stadt, bin mit einem Ostberliner verheiratet und war zwischenzeitlich dann in Berlin, in New York für einige Jahre und habe dort nochmal insbesondere ja das Zusammenleben mit verschiedenen Kulturen gelernt, was ich so nicht kannte und total spannend finde.
Also pendelst du quasi zwischen Ost-Berlin und Höxter, sehe ich das richtig?
Genau, also ich bin eine von denen, die eigentlich sehr gerne reisen, weil Pendeln ist ja ganz häufig eben auch negativ besetzt. Klar hat das auch immer auch Längen, vor allen Dingen, wenn die Deutsche Bahn nicht mitspielt. Aber eigentlich finde ich, Reisen bildet. Und wenn es nicht gerade Corona-Zeit ist, lerne ich eben viele Leute kennen und ich kann mich mental eben auch ein bisschen anpassen, weil in der Stadt hat man mehr Tempo, hat man mehr Leute auf einen Fleck und mehr Begegnung. Und in Höxter gibt es einfach mehr Landleben, mehr Freundlichkeit, mehr Gemütlichkeit und man kommt so langsam dann wieder in den Tritt rein.
Höxter liegt ja mitten in Nordrhein-Westfalen, oder? Habe ich jetzt richtig verortet, ne?
Nee, es liegt eigentlich schon fast außerhalb von Nordrhein-Westfalen. deswegen ist es auch wirklich ein extrem sozusagen ländlich geprägter Kreis mit wirklich einer geringen Einwohnerzahl, die auch weit verstreut leben. Und ganz ehrlich, bevor ich mich auf die Stelle beworben habe, Projektkoordinatorin Smart Countryside, kannte ich das auch nicht. Manchen ist es ein Begriff aus den Medien. Ich will es jetzt gar nicht weiter penetrieren, aber das Horrorhaus in Höxter ist ja sozusagen allen Begriff gewesen. Und ich habe viele gefragt, auch aus meinem Umfeld, ob sie Höxter schon mal gehört haben. Und es stand wohl, glaube ich, bevor wir mit dem Projekt Smart Countryside gestanden haben, auch eher für Rad- und Wanderlust, für Regionalmarketing und einfach für schöne Natur.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es besonders schöne Landschaft drumherum ist. Ist ein relativ kleiner Kreis auch, oder?
Och, das kann ich so nicht sagen. Ich denke mal, von den Einwohnerzahlen, ich glaube 148.000, ich hoffe, da bin ich jetzt gerade aktuell. Aber die verteilen sich halt auf ziemlich viel Fläche. Und was man wissen muss, dass hier die Landwirtschaft entweder im Nebenerwerb oder im Vollerwerb wirklich noch eine ganz große Rolle spielt, wobei die auch inzwischen digitalisiert ist. Also das ist jetzt nicht mehr so rückständig. Wir haben ja sogar in Höxter einen Studiengang, der neu eingerichtet wurde mit dem Namen Precision Farming, wo es ja darum geht, eben die Digitalisierung auch in der Landwirtschaft zu nutzen. Also der Kreis ist eigentlich besonders, weil sich hier alles manifestiert, was in Ostwestfalen-Lippe, das ist ja die Region, so typisch ist. Es gibt hier unheimlich viele Menschen, die anpacken. Also die irgendwie so wirklich so eine Macherkultur haben, die nicht lange fackeln, die nicht lange reden, die nicht lange reflektieren, die einfach sagen, wir wollen was erreichen, wir wollen was schaffen. Und das kommt mir natürlich in meiner Projektarbeit sehr zugute.
Wie war das denn für dich, als du dann, ich sag mal, nach Höxter gekommen bist und gesagt hast, so Leute, Digitalisierung now?
Naja, ich glaube, die meisten haben erstmal fragend mich angeschaut, weil ich habe ja zunächst erstmal die Dorfbesuche gemacht. Nachdem wir mit den Bürgermeistern überlegt haben, welche Dörfer in Frage kommen, konnte sich jeder bewerben. Ich habe dann anhand der Dorfbesuche mit den Leuten erstmal geklärt, dass Digitalisierung nicht unbedingt Breitband bedeutet, weil zu dem Zeitpunkt, Oktober 2016, warteten viele ungeduldig auf schnelles Internet. Und als ich kam, ich kann da vielleicht mal ein Beispiel erzählen, in einem Dorf saßen 50 junge Leute in einem Pfarrheim. Normalerweise treffe ich mich ja immer mit dem Ortsheimatpfleger und mit dem Ortsvorsteher als erstes und mit natürlich interessierten Kümmerern. Aber so viele Jugendliche hatte ich nicht erwartet. Und die waren alle da, weil die gedacht haben, ich bringe gleich den Bagger mit und es gibt gleich schnelles Internet fürs Gaming. Und das war natürlich auch für mich nicht einfach, weil du musst ja immer wissen, ich bin im Prinzip ja schon auch eine kleine Zumutung für die Menschen gewesen, weil ich komme mit meinem Berliner Kennzeichen auf den Kirchplatz gefahren, behaupte auch nicht, mich besonders gut auszukennen und bringe plötzlich ein ganz neues Thema in die Dorfgemeinschaft und werbe ums Mitmachen. Das ist sicherlich für viele auch erstmal nicht einfach, sich da reinzudenken, weil bis dato gab es ja im Kreis Höxter nicht allzu viel Projekte im Bereich der Digitalisierung. Wir haben uns das natürlich angeschaut. Es gab erste Ansätze, aber nicht wirklich im bürgerschaftlichen Engagement. Das kann man wirklich sagen, das war ein Novum.
Ja, na, das kann ich mir vorstellen, dass da die Skepsis erstmal relativ hoch war. Aber dazu muss man ja sagen, dass es ja dann sehr gut geklappt hat, weil Dorf Zukunft Digital ist ja nicht das erste Digitalisierungsprojekt, was ihr da durchgeführt habt, oder?
Nein, es ist eigentlich das dritte und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen mehrere Schritte im Kreis Höxter gehen. Die drei Projekte, die ja jetzt noch laufen bis August 2022, werden ja flankiert jetzt neu durch eine Digitalisierungsstrategie als Dach. Wo das Schöne ist, dass die Bürger und Bürgerinnen das aus den Dörfern mitgestaltet haben und auch an der Umsetzung beteiligt sind. Und wir haben seit Januar im Kreis auch eine Ehrenamtsagentur, die sich auch dem Thema Ehrenamt und Digitalisierung widmet. Und wir sind natürlich dabei, wie jeder Landkreis nochmal in den, sag ich mal, in die Förderlandschaft zu schauen. Wir haben uns für den Förderaufruf Heimat 2.0 beworben. Mhm. Und wir haben noch so die Idee, weil das ist ein Thema, was hier nicht gut ankam. Ich hatte mal eine Veranstaltung organisiert zum Thema Telemedizin. Und da hatten wir so die Frage gestellt in die Runde, die war gut besucht, haben wir hier am örtlichen Krankenhaus gemacht, wer denn gerne sich auch mal mit einem Pflegeroboter auseinandersetzen würde oder mit dem Arzt über telemedizinische Anwendungen sprechen würde. Und da war sehr, sehr verhalten. Also es war eigentlich eine große Ablehnung da. Und da würden wir gerne nochmal in die Richtung, also digitale Gesundheits- und Pflegedienste erproben. Mal schauen, der Bewerbungsphase läuft ja noch, ob wir da mit dabei sein können.
Ja, finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil alle wissen, in ländlichen Räumen, medizinische Versorgung, ja, könnte besser sein, wenn man das optimistisch sieht. Da gibt's ja einige Lücken, möchte ich sie mal nennen. In manchen Dörfern hängen ja teilweise sogar so Defibrillator-Rucksäcke, weil der Krankenwagen einfach, egal woher er kommt, mindestens 20 Minuten braucht und im Ernstfall kann das einfach zu spät sein. Deswegen ist ja so eine Anbindung oder ich sag mal, so eine auch Art von Früherkennung oder von besseren Vorsorgemöglichkeiten, die ja auch so eine Art von Telemedizin bieten würde, ja sehr wichtig, oder?
Genau, wir haben ja schon in den vergangenen Projekten, ich will sie noch mal kurz nennen, damit sie auch bekannt sind, das ist Smart Countryside, haben wir zusammen mit dem Kreis Lippe 3 Jahre lang durchgeführt mit insgesamt 26 Dorfgemeinschaften.
Mhm. Von wann bis wann?
Von Oktober 2016 bis August 2019.
Ah ja.
Und im Kreis Höxter konnten wir das flankieren durch eine Fördermaßnahme aus dem Programm Land Aufschwung, das ermöglichte Regionalbudgets. Das heißt, der Kreis Höxter konnte selbst entscheiden, wie er die Gelder verwendet und hat mit der örtlichen Volkshochschule, die ja jetzt auch Projektträger sind von Dorf Zukunft Digital, aushandeln können, dass wir flankierend zum Projekt in dem Smart Countryside, in dem es ja hauptsächlich um die Erprobung und auch Entwicklung digitaler Anwendung geht, auch nochmal Schulungen anbieten können zum Dorf Digitalexperten. Das war total spannend. Da haben sich tatsächlich aus jedem Dorf 10 Freiwillige gemeldet, die gesagt haben, wir werden jetzt 18 Monate lang alle 2 Wochen die Volkshochschule besuchen und uns ausbilden lassen. Und was dort gelehrt worden ist, haben die Bürgerinnen und Bürger selbst bestimmt auf Dorfkonferenzen.
was ja auch ganz wichtig ist. Und ich glaube, das ist so das, was ich jetzt nach einigem Austausch mit diversen AkteurInnen im ländlichen Raum so mitgenommen habe. Bitte mit den Leuten reden. Also hören, was die Leute wollen. Nicht mit einer Idee dahin kommen und überstülpen, sondern wirklich, ne, wie du, die Dorftour machen und fragen, Leute, was wollt ihr eigentlich, oder?
Also das ist auch, glaube ich, für einen selbst total bereichernd, weil man ja sozusagen auch die Dorfgemeinschaft gar nicht besser kennenlernen kann, weil zuerst bei den Dorfbesuchen trifft man ja immer auf einen engen Kreis der Kümmerer. Das sind ja meistens Visionäre, die ein Stück weit Vordenker sind, Strategen für ihr Dorf und die eigentlich die Chancen der Digitalisierung jetzt bezogen auf unseren Bereich schon erahnen oder kennen oder nutzen möchten. Aber man braucht ja den Zugang zur Dorfgemeinschaft, weil zum Beispiel das digitale Rathaus, was nützt es, wenn es sozusagen gut vorgedacht ist, aber die konkreten Anwendungen, die digitalen Dienste im Dorf nicht ankommen. Also insofern ist dieses Format der Dorfkonferenz wirklich geradezu ideal. Wir hatten immer ungefähr so 30% der Dorfgemeinschaft da. Unsere Dörfer sind ja so zwischen 300 und 1500, also übersichtlich, damit man eben auch die Menschen erreicht. Und ich glaube, es hat sich als besonders erfolgreich ausgewiesen, dass ich so ein bisschen als der Impulsgeber reingekommen bin. Ich habe mir dann Verbündete gesucht, eben die Strategen im Dorf. Und die hatten dann wiederum das Vertrauen in die Dorfgemeinschaft. Und die haben sich ziemlich mitgenommen gefühlt, dadurch, dass wir mehrere Dorfkonferenzen gemacht haben. Einmal, um den Bedarf abzufragen, dann aber auch zu fragen, wer macht mit und wer ist bereit, auch Zeit zu investieren. Und wie viele Projekte trauen sich die einzelnen Dörfer denn zu? Also auch irgendwie sozusagen Realitätssinn mit reinzubringen. Und ich muss wirklich sagen, das hat sich ausgezahlt, weil das ist ja das Relevante. Jetzt im dritten Projekt Dorf Zukunft Digital sind ja tatsächlich 15 der damals 16 beteiligten Dörfer dabei geblieben. Und die haben 3 Jahre schon hinter sich und sind teilweise auch ziemlich gescheucht worden durch mich, weil natürlich das Projekt an Ende nahte. Und wir wollten natürlich auch ein Stück weit zeigen, was bürgerschaftliches Engagement alles rocken kann.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, damit seid ihr in der Region ja so ein ziemlich starker Vorreiter, würde ich jetzt mal behaupten. Weil die meisten Projekte, die ja diese sogenannten Leuchtturmprojekte sind, die laufen dann 1, 2, 3 Jahre und dann war es das. Und da fragt man sich dann manchmal, wie ist denn jetzt, wo ist der nachhaltige Effekt? Oder wenn das Projekt jetzt ausläuft, wie machen wir dann weiter? Wie ist da deine Erfahrung?
Naja, das war, glaube ich, eine ziemlich kritische Phase. Wir haben ja dadurch, dass wir so stark Bottom-up-Prozesse gefahren sind, eben auch mit einem anderen Kreis zusammen. Und da gibt es ja durchaus auch Mentalitätsunterschiede. Und es war schwierig, alle Dörfer, Dorfvertreter immer an einen Punkt zu sammeln, zum Beispiel um so eine Leistungsbeschreibung für eine Ausschreibung abzustimmen. Also es war nicht ganz einfach, dann auch in die verschiedenen Phasen das Engagement hochzuhalten. Und ausgerechnet in der letzten Phase sollte es dann auch in die Umsetzung gehen. Und da beschäftigte dann natürlich die verschiedenen Dorfvertreter und die Dorfgemeinschaft als solches ganz besonders. Ja, wie geht's eigentlich weiter? Was ist eigentlich, wenn jetzt sozusagen die Förderung abbricht und ich möglicherweise auch nicht mehr als Koordinatorin da bin? Weil das ist uns völlig klar und auch den Dörfern. Ehrenamt braucht Hauptamt. Und wir sind ziemlich viel Klinkenputzen gegangen, weil es gab keine Förderprogramme auf Bundesebene zu dem Zeitpunkt. Das war im Januar 2019. Und wir haben einfach auch ein Stück weit naiv gedacht, weil wir sind eines der erfolgreichsten Digitalisierungsprojekte in Deutschland. Wir sind ja überall und geben Vorträge, halten Workshops und nehmen auch andere Regionen mit und lassen die teilhaben. Und gemessen an den Ergebnissen ist es tatsächlich eines der erfolgreichsten. Wir haben gedacht, das muss doch in die Verstetigung gehen. Aber ich muss sagen, es hat dann wirklich geklappt, aber das war wirklich ganz auf Kante genäht, weil der Zufall wollte es, dass die Regierungspräsidentin im Radio gehört hat, was unsere Dörfer machen. Und zwar hat sie wohl begeistert die smarte Bürgerhalle. Und sie hat dann angerufen und hat gesagt, dass sie das gerne sich mal präsentieren lassen möchte. Und dann hatten 3 Dörfer die Gelegenheit, das zu zeigen. Und das hat wohl so einen Eindruck hinterlassen, auch in der Bezirksregierung, dass man gesagt hat, mit unserem LIDA-Antrag, wir sind dann auf LIDA ausgewichen. Kreis Höxter ist ja eine der vorbildlichen LIDA-Regionen mit ganz tollen Projekten, dass wir im Anschluss quasi an das Projekt Smart Countryside gleich weitermachen konnten. War für mich ein bisschen komisch, weil ich hätte auch ganz gerne mal verschnauft, aber wir haben dann gleich wieder losgelegt.
Ja, auf jeden Fall. Schöne Grüße auch an diejenigen, die denken, Radio ist irrelevant. Ich glaube, das war die Geschichte, die alle vielleicht mal hören mussten. Ich finde das super. Also schön, also schöne Entwicklung für euch ja auch. Ihr macht ja auch super viel. Ich habe natürlich mal reingeguckt, vom Dorffunk bis zu den Digitallotsen, die ihr ja, glaube ich, gerade plant. Es ist ja alles mit dabei.
Genau, also ich glaube, das war eine der wesentlichen Erfahrungen in dem Projekt, dass egal in welchem Landkreis, weil Minden-Lübbecke ist ja der dritte Landkreis in Ostwestfalen-Lippe, der auch diese Dorfplattform nutzt, die besteht ja aus einer Dorfpage und einem Dorf-App, die miteinander verbunden sind. Das war wirklich überall das dringende Bedürfnis, dass man das, was sonst immer auf dem Marktplatz im Dorfzentrum stattfindet, dass man das digital eben auch abbildet, Information und Kommunikation, dass man das Dorfgeschehen jederzeit erlebbar macht, eben auch für Menschen, die auspendeln, die im Urlaub sind, die krank sind, im Krankenhaus liegen, dass alle sofort wissen, aha, hier ist was los im Dorf, und dass man eben auch Dinge wie Halt, Hilfe, Fürsorge, aber auch Dinge, die man im Keller findet, einfach anbieten kann, miteinander tauschen kann und sich vor allen Dingen auch in offenen, geschlossenen Gruppen austauschen kann. Also das hat, glaube ich, auch in Corona-Zeiten für alle einen ganz wichtigen Mehrwert gehabt. Aber wir haben ja den Dörfern im Kreis Höxter erlaubt, auch eigene Ideen zu formulieren, weil das war sozusagen so das Dach für alle. Und da kamen ja dolle Dinge herum. Also immer erproben, muss man dazu sagen. Also immer auch die Frage, hat es einen Bedarf? Hat es wirklich auch einen Effekt auf die Dorfgemeinschaft? Weil es geht uns ja nicht um die Tools, sondern wirklich um das Miteinander, um Nachbarschaftshilfe und auch um Teilhabe. Und da waren so Sachen dabei, smarte Bürger hatte ich gerade schon benannt, das kennt ja jeder, Smart-Home-Technologien, dass der Hauswart und der Hallenwart im Prinzip das Ganze vom Sofa aus steuern kann, aber auch der digitale Dorfhilferuf fand großen Anklang, eben die Möglichkeit, dass Ältere, die alleine im Haus sind, ein Signal abgeben können und dann aus der Dorfgemeinschaft Nachbarn kommen und helfen, ganz niederschwellig. Dann die digitale Dorfchronik ist sicherlich ein großes Thema, das gehört mit zur Dorf-Website, aber da geht es eben darum, dass man auch in einen sozialen Treffpunkt, eine Klönstube, ältere Menschen einlädt mit Postkarten und mit alten Fotos und sie einlädt, ihre Geschichten zu erzählen und um das Ganze natürlich auch attraktiv aufzubereiten für die Jugendlichen, weil diese Zahlen, Daten, Fakten, die es dann ellenlang gibt auf den Websites, das interessiert ja heute wirklich keinen mehr so richtig, muss man sagen. Auch wenn da sich viel Weisheit hinter verbirgt. Leg los!
Achso, ich wollte dich noch zu Ende reden lassen. Alles fein. Stichwort Jugendliche wäre jetzt ein weiterer Punkt für mich. In vielen Dörfern, ich sag mal, ist der Altersdurchschnitt ja eher höher als niedriger. Und ich selber kenne das ja auch, dass man den Abschluss macht oder das Abitur macht, wie auch immer, und dann erstmal raus in die Welt. Habt ihr da auch, ich sag mal, den Fokus auf, kommt aber wieder gelegt oder direkt auf, wir können auch vielleicht vor Ort was schaffen? Wie war da so eure Herangehensweise?
Also zunächst erstmal ganz wichtig, weil bei der Maßnahme Schulung digitaler Kompetenz denkt man ja immer automatisch an Senioren. Es gibt ja auch viele Angebote für Seniorinnen und Senioren, aber wir haben immer den Fokus drauf gelegt von 15 bis 75. Also es war uns ganz wichtig, dass die jungen Leute von Anfang an eingebunden sind, dass sie sich nicht einfach gelangweilt zurücklegen, sondern ihr Wissen, das sie ja teilweise auch besser haben, als wir, ich sag mal, etwas Älteren, die keine Digital Natives sind. Und wir haben sie einfach rangenommen in den Schulungen, weil dann zuerst haben sie sich natürlich ein bisschen gelangweilt gezeigt und auch nach außen demonstriert, wir können das alles. Und es hat doch auch für Konflikte gesorgt, weil die Älteren sich einfach unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und das haben wir aber ausmoderiert, indem wir gesagt haben, dann macht doch mal selbst so ein Unterrichtsmodul und zeigt doch, was ihr könnt. Und wir haben halt auch Umsetzungsprojekte, wie zum Beispiel digitale Erlebnistouren, die speziell jetzt Jugendliche ansprechen, also Dorfgeschichte quasi wie so ein Geocaching zu erleben. Und sie sind eben auch im Vereinsleben sehr aktiv. Also das glaubt man immer, dass der ländliche Raum ausaltert. Aber wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass doch ein Großteil der Jugendliche zu gerne zurückkommt, dass er auch eine Perspektive hat. Die sind sehr gut ausgebildet und kommen wirklich gerne zurück. Wir sprechen sogar schon von einem Renaissance des ländlichen Raumes. Also es gibt in vielen Dörfern Neubaugebiete. Das verfolge ich sehr genau, weil die teilweise auch der Kirche gehören. Wir haben ja auch so ein Umsetzungsprojekt Kirche Digital, um junge Leute wieder in die Kirche zu bekommen, zusammen mit der Caritas. Und wir merken einfach, dass das Interesse wieder da ist, hier zu leben. Vielleicht hat das auch Corona nochmal so einen Schub gebracht und dass die jungen Leute sich einfach in den Vereinen auch sehr stark engagieren. Das geht natürlich schon noch. Wir sind ja auch so eine Karnevalshochburg und Schützenfest ist ganz, sage ich mal, jugendlich geprägt und auch die Blaskapellen haben jugendlichen Nachwuchs. Also da sehe ich eigentlich sehr positiv, dass das Miteinander von Jung und Alt doch sehr inklusiv gestaltet wird.
So soll es ja auch sein. Also das wäre ja auch der Idealfall.
Genau, und wir haben jetzt seit Januar, glaube ich, das ist auch ein LEADER-Projekt, noch eine Rückholagentur am Start. Die bietet all das an, was ich mir gewünscht hätte im Oktober 2016, weil da stand ich ganz schön alleine hier im Höxter. Ich habe mich versucht, irgendwie ehrenamtlich zu engagieren und war dann erstmal hier im Jüdischen Museum. Das war aber gar nicht so einfach, da auch in die gewachsenen Strukturen reinzukommen, so als Berliner Pflanze, und habe dann tatsächlich auch in einem Dorf Kontakt gefunden bei der Caritas-Konferenz. Das sind ja Damen, die wirklich ganz stark auf Halt und Hilfe im Dorf abzielen, die auch soziale Treffpunkte bespielen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man Begleitung hat. Also wenn man wirklich überlegt, zurückzukommen oder neu hinzuzuziehen. Und das wird jetzt von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mit angeboten. Und das ist wirklich ein tolles Projekt, weil die Leute tatsächlich begleitet werden vom Arbeitsplatz, Kitasuche bis hin zum Wohnungsfinden. Und jetzt einfach auch jemand an der Hand haben, den sie all die Fragen stellen können, die ich hatte, wie man nämlich in solche gewachsenen Strukturen gut reinkommt. Ich hatte mal so eine Unternehmerin getroffen, die ist hier Weinhändlerin in Höxter, die sagte mir so hinter der vorgehaltenen Hand, na 10 Jahre brauchen sie, um hier reinzukommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, die habe ich glaube ich nicht, aber wir sind schon im 4.
Ja, super. Es ist, ich als Dorfkind kenne das natürlich. Es ist nicht so einfach, wenn dann jemand in so ein Dorf zieht. Umso bewundernswerter finde ich das, dass du ja auch da so einen Einsatz zeigst. Also, dass du halt nicht da arbeitest und dann sagst, danke, ciao, wir sehen uns, sondern da auch wirklich verortet bist.
Na, ganz im Gegenteil. Ich habe ja versucht, auch Bürgerinnen und Bürger, die Interesse hatten, mit nach Berlin zu nehmen, weil ich einfach so das Gefühl habe, dass die Stereotypen und das Übereinandersprechen doch sehr stark verankert ist, ohne dass man wirklich mal genau hinschaut. Also wir waren zum Beispiel mit Caritas-Damen aus dem Kreis Höxter, aus dem Dorf in Berlin, das war total lustig, und haben uns über Upcycling und weiß ich nicht was unterhalten. Ich glaube, die hatten erstmal Probleme, uns zuzuordnen, weil wir natürlich vom Altersspektrum nicht mehr Young Caritas sind. Aber wir wollten uns einfach informieren, wie man eben Jugendliche im ländlichen Raum auch stärker wieder an Fürsorgearbeit heranführen kann. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man in beide Richtungen sich einfach öffnet, dass man einfach dieses Spektrum dazwischen, das bunte Leben, einfach miteinander verbindet und sich gar nicht immer die Frage stellt, gehöre ich jetzt in die Stadt oder in den ländlichen Raum, sondern einfach dort ist, wo man sich gerade aufhält und dort sozusagen mit den Menschen im Kontakt ist. Also das ist mir schon, glaube ich, mein ganzes Leben wichtig, einfach mit den Menschen vor Ort zusammen was zu gestalten, und wenn es darum geht, was, dann würde ich sagen, eine bessere Zukunft.
Und das wollen wir ja schließlich alle.
Genau.
Du versuchst ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sehr stark die Brücke zu schlagen, auch zwischen Stadt und Land, würde ich jetzt mal behaupten.
Genau.
Was glaubst du, was wir noch tun können, damit diese, ich nenne sie mal Gap, oder damit dieser Unterschied oder der gefühlte Unterschied, das ist glaube ich eher das treffendere Wort, der gefühlte Unterschied zwischen Stadt und Land noch kleiner werden kann, oder dass Menschen nicht in solchen Stadt-Land-Kategorien denken, sowas wie, ach mein Gott, ist das provinziell, oder ach mein Gott, diese StädterInnen. Was können wir da noch machen?
Also ich fand das ganz interessant. Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich stehe im Kontakt mit Frederik Fischer und finde seine Kodorf und Summer of Pioneers Bewegung sehr, sehr interessant und habe einfach mal Berichte darüber, die Website an meine Dörfer geschickt mit der Frage, wie findet ihr das denn, wenn da so ein Raumschiff landet mit lauter Digitalpionieren aus der Stadt? Und das war erstaunlich offen. Also ich diskutiere das einfach. Ich frage ab, bringe sozusagen neue Impulse mit. Und die fanden das eigentlich total spannend, solange das nicht eben ein Raumschiff bleibt, in sich abgeschlossen. Aber das ist ja nicht das Konzept, sondern dass man tatsächlich mit der schon bestehenden Dorfgemeinschaft in Kontakt kommt, dass man sich austauscht und gegenseitig bereichert. Und ich glaube, die Offenheit ist einfach da, das Neues kennenzulernen. Aber man muss beim Ostwestfalen einfach auch mitnehmen, weil ich komme aus dem Umfeld von kultureller Vielfalt. Also das heißt, und ich sage es immer gerne wieder, aber ich meine, mein Einstand war, hier wird Mett gegessen und nicht vegan. Und mit Dinglish kommen sie ja auch nicht weiter. Also das ist natürlich erstmal auch ein Statement, was bedeutet nichts anderes, als dass man sich einfach ein Stück weit regional anpassen muss, Sprachtempo reduzieren und vielleicht auch nicht so diese projektorientierte Denke, die man aus der Großstadt immer mitbringt, so nach dem Motto, wo ist was zu tun, jetzt legen wir los, sondern erstmal eigentlich auch so das, was man im Dorf eben kennt, dieser Austausch, dieser Smalltalk, erstmal diese Zeit sich nehmen, um einfach auch mal gemeinsam ins Boot zu steigen und nicht einfach schon vorne weg zu rudern, ohne sozusagen die Nachhut irgendwie gesichert zu haben, dass die anderen Leute eigentlich mit im Boot sitzen. Und ich glaube, damit fängt es eben an, dass man einfach fragt. Also das war zum Beispiel meine Herangehensweise, auch Fremdheit zu überbrücken. Ich habe total viel zugehört und gefragt. Das kann ich ohnehin gut, weil es mich aber auch wirklich interessiert. Also mich interessiert sozusagen, warum Dinge leer stehen. Oder zum Beispiel in einem ganz kleinen Dorf haben sie über 60 Flüchtlinge in ein Haus gepackt und mitten sozusagen im Nowhere, was natürlich für die syrischen Flüchtlinge auch ein Schock war. Also und einfach zu fragen, wie seid ihr damit umgegangen und wo stehen die heute und gibt es Konflikte? Und einfach zuhören und ich glaube, ohne besserwisserisch daherzukommen oder zu sagen, das machen wir in der Stadt so und so. Aber ich glaube, dass die Vorteile doch sehr, sehr stark verankert sind. Also ich glaube, das hat immer auch was zu tun. An Berlin arbeitet man sich immer ab, habe ich das Gefühl. Also das ist ja auch in anderen Regionen so, in anderen Städten, dass Berlin irgendwie so eine Projektionsfläche ist für Müll, für Kriminalität, für, ich sag mal, Massenansammlung von Menschen, Partyhauptstadt. Also ich glaube, es sind so viele Worte inzwischen kreiert worden. Und ich glaube, man kann auch dort jede Menge bürgerschaftliches Engagement und auch tolle Leute finden. Man muss einfach nur genau hingucken und vielleicht nicht immer nur in den Touristenmeinen bleiben. Da kann man einfach voneinander lernen. Aber was wirklich die Dörfer voraus haben, und das fasziniert mich mit am meisten, muss ich sagen. Und das habe ich eben, das ist mir jetzt erstmal so klar geworden, das habe ich neulich zu einer Freundin gesagt. Hier sind wirklich Menschen, die mein Wertekostüm wirklich sehr stark teilen. Also die so werteorientiert eben Gesellschaft voranbringen wollen. Das heißt in Richtung Gemeinwohlökonomie, da ist ja der Kreis Höxter sehr stark. Und wir wollen eben sozusagen bürgerschaftliches Engagement nach vorne bringen, Gleichberechtigung von Mann und Frau, also Klimawandel. Also wirklich so Antworten finden auf so Megatrends. Und wir haben uns ja auch schon zusammengeschlossen hier im ländlichen Raum, also im Kreis Höxter mit mehreren Akteuren, die alle mit Dörfern zusammenarbeiten und da auch sozusagen in der Zukunftsentwicklung stehen. Und das finde ich so ganz stark, dieses Statement, dass die Dörfer ganz selbstbewusst sagen, wir sind 1000 Jahre alt. Das ist ja tatsächlich hier bei einigen Dörfern der Fall. Aber wir wollen trotzdem nicht abgehängt sein, sondern wir wollen uns der Zukunft öffnen und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Und dieses Selbstbewusstsein, also diesen Spagat, den sie da machen, den finde ich total beeindruckend. Also das ist wirklich etwas, was mich sehr rührt und berührt.
Ja, absolut. Ich meine, man muss auch erstmal 1000 Jahre alt werden, um es mal in Anführungszeichen zu sagen. So ein Dorf muss ja auch erstmal bestehen, so, ne? Und wenn man jetzt in die Dörfer guckt, gerade, wir sitzen ja in Magdeburg, wenn man hier in den ländlichen Raum guckt, in Sachsen-Anhalt, da gibt es einfach Dörfer, die sehr alt sind und die drohen einfach eben abgehängt zu werden, dadurch, dass eben viele wegziehen, dadurch, dass die Menschen einfach immer älter werden auf dem Dorf, weil natürlich auch die Jungen wegziehen. Und ich finde es toll, dass ihr das macht und dass ihr sagt, ja, wir sind 1000 Jahre alt, aber wir wollen trotzdem dranbleiben. So. Wir sind alt, aber nicht abgehängt. So.
Genau, vielleicht kann ich darauf nochmal Bezug nehmen, weil ich hatte neulich erst einen digitalen Stammtisch, Mecklenburg-Vorpommern, wo ich so ein bisschen raushörte in der Reaktion. Ich hatte ein Referat über bürgerschaftliches Engagement und das hatte ich auch schon mal in am Sediner See. Da hatten wir so einen Workshop für Dörfer aus Brandenburg. Das ist so ein bisschen so dieses Ost-West, so nach dem Motto, ihr aus dem Westen, ihr seid ja gepampert. Ihr habt ja ganz andere Voraussetzungen und sozusagen bei euch ist das ja alles ganz anders. Und das hat lange gedauert, bis wir das irgendwie dann auch auflösen konnten durch Möglichkeiten, die wir aufgezeigt haben, wie sie sich auch als Dörfer zusammenschließen und sozusagen auch Fördermittel beantragen. Ich glaube, das hat wirklich was zu tun damit, auch hier im Kreis Höxter gibt es nicht viel Aufmerksamkeit für den Osten Deutschlands. Und ich weiß es ja durch meinen Mann, der selber durch viele Zäsuren in seinem Leben gegangen ist, dass das soziale Leben im Dorf, im Osten tatsächlich ja auch über den Betrieb viel organisiert worden ist und dass so eine Menge weggebrochen ist. Und ich glaube einfach, dass es doch ein anderes Gefühl in den Dörfern gibt, sozusagen, dass ja auch durch Abwanderung der Jungen einfach ein Stück weit auch so ein klammes Gefühl von, wo geht's eigentlich hin mit uns? Und das wird ja gerade geändert durch so Coconut in Bad Belzig, genau, oder durch das Kodorf, also dass da wirklich junge Leute hinkommen, die wirklich auch begeistert sind vom Landleben und da nicht nur einen Biobauernhof aufmachen wollen und für sich wirtschaften, sondern die sagen, wir kommen als Gruppe, wir sind genossenschaftlich organisiert und wir wollen was bewegen. Das finde ich wirklich eine super Chance und das ist ja wirklich in Brandenburg im Moment gerade sehr vorbildlich, aber auch in anderen Bundesländern, muss man sagen.
Ja, Brandenburg ist, glaube ich, gerade so ein kleiner Hotspot, was solche Bewegungen angeht. Das finde ich ganz spannend.
Genau.
Habe ich mich nur gefragt, ist es jetzt so ein Trend auch oder meinst du, das kann auch nachhaltig dort verortet sein? Was denkst du?
Na, ich denke, Frederik hat damit einfach eine Bewegung losgetreten, wenn man ihn mal als sozusagen Initiatoren sieht, was viele beschäftigt. Also ich glaube, die Frage ist ja schon länger in Berlin, aber auch in anderen Großstädten da, ist das Zusammenleben tatsächlich für einen auskömmlich oder hat man möglicherweise andere Vorstellungen? Dann gab es ja so die Zeit lang, dass man in den Speckgürtel, ich nenne es nicht mal in Berlin gegangen ist, aber da war immer die Frage, was ist denn das? Das sind so Zwischenorte, die haben keine Kirche, die haben keine Treffpunkte, keine Vereine. Die Leute pendeln zur Stadt, zur Arbeit in die Stadt, aber eigentlich werden nie zu Dörfern. Und deswegen finde ich das total toll, dass sozusagen jetzt gerade schon angelegt ist in dem Konzept und in dem, was die Leute auch für sich wollen, dass sie tatsächlich ein Gemeinschaftsleben im ländlichen Raum kreieren wollen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Deswegen gibt es ja direkt nebenan Coconut als Coworking Space. Und ich glaube schon, dass das ein Trendsetter ist, weil alles spricht darüber und es gibt ja, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele schon in der Pipeline sind, die sich dafür interessieren, aber ich glaube, für die Kommunen ist es auf jeden Fall eine große Chance, eben junges Leben auch en masse in die Kommune hineinzubekommen, in den ländlichen Raum, weil die haben natürlich ganz viele Nebeneffekte. Man weiß das ja aus Wittenberge, mein Mann war da viel, dass da einfach die, die geblieben sind oder auch die, die nur temporär da waren, eine ganze Menge ausgelöst haben an Dienstleistungen, an neuen Geschäftsideen. Es wurden alte Gebäude wieder belebt. Und ich denke mal, das ist als Ganzes für eine Stadt ein unheimlicher Gewinn.
Das glaube ich auch. An der Stelle noch einmal schöne Grüße an Frederik Fischer, der war auch bei uns im Podcast. Hallo, Frederik.
Ich weiß.
ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass solche Projekte viel ausstrahlen können. Du hast es allerdings auch vorhin angesprochen und das ist noch so ein Punkt, über den ich auch gerne reden würde, nämlich Fördermittel. Denn wir wissen, es gibt Fördermittel, sie sind da. Man muss sich nur A, dafür bewerben und B, da müssen sie auch fließen und ankommen. Und das sind manchmal so zwei Punkte, da hakt es. Wie ist denn da deine Erfahrung jetzt?
Also kann ich eigentlich nur Positives berichten, was sozusagen die Bereitstellung der Fördermittel betrifft. Klar, man muss sich bewerben, es ist oft ein zweistufiges Verfahren und wir waren ja, das muss man auch mal sagen, bei der Bewerbung Smarte Landregion nicht erfolgreich. Die Gründe kennen wir nicht genau. Es wurden ja nur 7 Landkreise oder werden derzeit noch ausgesucht und da gratulieren wir unserem benachbarten Kreis, mit dem wir ja auch kooperiert haben beim Projekt Smart Countryside, dem Kreis Lippe, der hat es ja geschafft und das sind schon riesen Summen, die da jetzt sozusagen auch zusammen mit Fraunhofer, die ja gesetzt sind, zur Verfügung gestellt werden. Wir bewerben uns jetzt, wie gesagt, für Heimat 2.0. Mal gucken, da ist ein bisschen weniger, aber eben auch die Möglichkeit, digitale Dienste zusammen mit Fraunhofer zu erproben. Das wäre gut. Was mir eben Bauchschmerzen macht, ist eher, dass es sozusagen immer diese Projektförderung gibt. Professor Dr. Neu, bekannt ja für ihren Ruf nach Prozessförderung. Ich finde eben auch, dass bürgerschaftliches Engagement in 3 Jahren wirklich ganz schön gepresst wird. Also man kommt aus dem Nichts, soll irgendwas aufbauen und dann aber Tempo und bis zum Ende eben auch die Ergebnisse und am besten noch die Nachhaltigkeit auch noch garantieren. Also das halte ich doch für ganz schwierig. Und bestimmte Förderprogramme sind eben auch sehr eng ausgelegt. Also auf der einen Seite basieren sie auf bürgerschaftlichem Engagement, aber eine Wertschätzung des Ehrenamtes gibt es eben nicht, ist nicht vorgesehen in Form von Aufwandsentschädigungen, weil ich meine, unsere Bürgerinnen und Bürger müssen ja auch zum Beispiel zu den Schulungen fahren oder haben sozusagen zu Netzwerktreffen zu kommen und man kann das ja nicht immer auch voraussetzen oder wir kommen, wie jetzt kürzlich, mit dem Staatssekretär und sozusagen verschiedenen Vertretern der Bezirksregierung zusammen und das das Dorf stellt als Gastgeber Getränke und so weiter und so fort. Also da wird es schon ganz schwierig. Und das finde ich einfach, man sollte Wertschätzung, finde ich, auch nur durch eine Großzügigkeit. Also nicht, wir wollen nicht prassen. Also wir reden jetzt nicht über goldene Teller und sowas, aber wir reden zum Beispiel von einer Blätterteigstange, die man eben vielleicht auch mal als Dankeschön ausgeben kann. Und das finde ich schon sehr schön, weil ich glaube, ohne dieses Engagement wäre diesen drei Projekte in keinster Weise so erfolgreich gewesen. Und das gilt wirklich für alle Kreise, die den gleichen Weg gegangen sind. Ohne den Willen und den Mut auch, neue Dinge auszuprobieren und einfach dran zu bleiben, hätten wir längst nicht diese Bekanntheit. Und dafür würde ich einfach gerne manchmal öfters mal Danke sagen können. Und das macht mich manchmal beklommen. Weil das kenne ich nicht. Ich komme ja eigentlich aus der Privatwirtschaft. Und da weiß man ja, wenn man einen guten Deal gemacht hat oder gemeinsam was erreicht hat, dann geht man auch mal gut essen oder sozusagen oder freut sich gemeinsam. Das ist halt ein bisschen schwierig. Da sind die Förderrichtlinien doch recht eng gehalten. Aber ansonsten kann ich nicht beklagen. Also wir werden bestens unterstützt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass jetzt die Corona-Krise auch nicht dazu führt, dass überall die Förderprogramme zusammengedampft werden. Weil ich glaube, die Kommunen machen sich schon Gedanken, wie eng der Gürtel jetzt geschnallt werden muss.
Ja, das sind Realitäten. Da muss man sich jetzt auch gerade erstmal zurechtfinden. Einfach, wenn jetzt die Kommunen natürlich anfangen, Sachen zusammenzustreichen, stehen natürlich auch solche Projekte manchmal auf der Kippe. Das hoffen wir natürlich nicht.
Na, zumal sie ja immer einen Eigenanteil haben. Also das fanden wir großes Kino. Bei dem ersten Projekt haben wir ja sozusagen alle Kommunen einbezogen, aber nicht alle Kommunen haben sich beteiligt.
Welches war das? Sagst du es nochmal?
Smart Countryside.
Ja.
Und da haben wir tatsächlich alle Kommunen angeschrieben, wie jetzt auch beim Projekt Dorf Zukunft Digital. Und da zeigt sich schon, wie auch Nachhaltigkeit entstehen kann. Jetzt sind tatsächlich in der Kofinanzierung alle 10 Kommunen beteiligt, stemmen also auch den Eigenanteil gemeinsam. Und das finde ich halt großes Kino, dass es wirklich uns gelungen ist, auch alle Bürgermeister mit ins Boot zu holen und wirklich Dörfer aus allen 10 Kommunen jetzt auch dabei zu haben, weil es einfach ein besseres Gefühl auch nach außen gibt. Und auch die Bewerbung Heimat 2.0 stehen alle 10 Kommunen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen dahinter. Also dieses gemeinsame Vorgehen ist, glaube ich, ganz stark im Kreis Höchste. Also dass man sich nicht in den Vordergrund spielt, sondern einfach immer Mitmacher findet und dann gemeinsam auftritt. Das gefällt mir hier auch besonders gut.
Ja, ich glaube, das geht auch gar nicht anders, wenn man solche, insgesamt 3 Projekte hast du ja gesagt, durchziehen will. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Da muss ja ein gewisser Zusammenhalt und eine gleiche Blickrichtung, sag ich mal, einfach vorhanden sein, dass man auch alle Dörfer und alle Kommunen dann an einen Tisch bekommt.
Das ist richtig, aber ich will auch einen Wermutstropfen noch sozusagen in die Schale geben, weil Corona hat schon viel verändert und macht es mir und den Dörfern momentan auch nicht leicht. Also wir haben ja im Prinzip, wir sind gestartet, haben den Auswahlprozess durchlaufen und dann war eigentlich so dieser Esprit da, so dieses Feuer des Beginnens. Und dann kam Corona. Das heißt, wir mussten zum Beispiel erstmal Präsenzschulungen verschieben, Netzwerktreffen verschieben. Wir mussten sozusagen schauen erstmal, was überhaupt an Dorfbesuchen noch möglich ist und auch in den Ortschaften selbst. Ich hatte ja die Abfrage gemacht. Wir haben ja so einen Pitch gemacht zum Digitaltag. Wie hat Corona euch getroffen und wie schafft ihr es sozusagen, den Zusammenhalt zu behalten? Und erstmal haben sich die ganzen Risikogruppen ins Private zurückgezogen. Also das waren ja die wir auch schulen wollten unseren digitalen Klassenzimmern. Und dann merkt man auch im Vereinsleben, dadurch, dass die sozialen Treffpunkte in den Ortschaften, Pfarrheime, Klönstuben geschlossen hatten, weil die haben natürlich auch die Corona-Richtlinien umgesetzt, gab es einfach dieses soziale Miteinander nicht mehr. Und das kann man einfach digital nicht ersetzen. Natürlich haben die Dörfer auch Webkonferenzen gehabt und haben sozusagen Vereinstreffen auch digital abgehalten. Da sind sie schon firm, weil mittlerweile haben wir ja Breitband und sind auch gut ausgestattet. Aber trotzdem, also das merke ich ja selber, nichts geht im bürgerschaftlichen Engagement über den persönlichen Kontakt, über dieses Vertrauen, über dieses gemeinsame Lachen und Feiern und wirklich auch Zeit miteinander verbringen und man kann Nähe nicht digital verorten, das geht einfach nicht. Man kann Absprachen treffen, aber ich habe ja ohnehin 30 Dörfer und das fällt mir schon schwierig genug, das ist fast das Doppelte von dem, was ich vorher betreut habe, unter jedem Einzelnen wirklich auch die Aufmerksamkeit zu schenken, auch in den ganzen Umsetzungsfragen, die die Einzelnen ja haben. Das ist schon auch eine Herausforderung. Und jetzt nach der Sommerpause merkt man so richtig, die Leute haben sich jetzt auch erstmal gefreut, dass sie wieder in Urlaub fahren konnten und rausgehen konnten. Aber auch wir haben wieder Infektionsfälle und man merkt einfach so, dass irgendwie so ein Drive so ein bisschen verleppert ist. Und ich muss jetzt tatsächlich auch wieder, wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch die wesentlichen Schritte im Sommer gegangen. Wir haben die Ausschreibung gemacht. Es ist klar, dass jetzt die Lernmedienecken ausgeliefert werden und die digitale Dorfplattform. Das ist jetzt also wieder so ein neuer Punkt, woran sich auch ehrenamtliches Engagement wieder entfachen kann. Aber ich merke schon, dass mir alle Dörfler auch so sagen, Mensch, das ist jetzt ganz schön schwer, auch für uns was anzuschieben, weil Feste sind abgesagt, Schützenfeste finden nicht statt, Dorffeste sind abgesagt worden. Also es ist so ein bisschen auch so ein Gefühl von, ja, was ist denn nun? Und wird jetzt Karneval auch abgesagt? Also es waren ja immer so zwei Highlights im Jahr im Dorf.
Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das geht uns allen ja gerade so ein bisschen so jetzt was, wie können wir jetzt wieder Energie sammeln, um was Neues anzuschieben? Vor allen Dingen mit Blick darauf, dass ja eigentlich die zweite Welle auch gerade wieder loslegt. Wie geht es da weiter? Ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch gerade in Dörfern, wo ich sag mal, der Zusammenhalt vielleicht nicht so gut ist, wie zum Beispiel bei euch im Kreis, dass es da wahrscheinlich gerade noch schlechter aussieht oder noch weniger Lust auf Zusammenhalt im Dorf ist, weil eben solche so identitätsstiftende Feste ja auch einfach fehlen. Ich hoffe natürlich, dass bei euch das wieder nach oben geht und dass sich alle wieder ein Herz fassen und es weiter mit Dorf Zukunft Digital nach vorne geht. Aber wenn ich dich so höre, dann würde ich sagen, du bringst da eine ordentliche Portion Schwung und Energie mit.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist ja auch eines der schönsten Feedbacks, die ich erhalten habe, weil wir haben ja in dem Projekt Smart Countryside auch tatsächlich von außen evaluieren lassen, wie zufrieden auch die Dörfer sind. Und da wird natürlich auch die Frage nach dem Projektmanagement gestellt. Und ich glaube schon, dass ich auch sehr zupackend bin, aber das passt, glaube ich, zu der Kultur hier, dass ich auch sozusagen den Dörfern was zumute und ihnen auch was zutraue, aber immer im Punkto Selbstorganisation, also Autonomie, dass sie eben auch selbstbestimmt die Dinge gestalten können. Ich habe ja auch viele Dorfvertreter mit auf Veranstaltungen dabei gehabt, die haben für sich selbst gesprochen und wir haben einfach gemerkt, wenn man sich zusammen auf den Weg macht, kann man ganz schön viel erreichen und ich glaube, das ist so ein bisschen so das Signal und was auch so mein Lebensmotto ist, dass man eben mit anderen zusammen einfach die Dinge anpackt und dann, wenn man wirklich hartnäckig am Ball bleibt, ganz schön viel erreichen kann.
Ja, das würde ich sagen, ist ja schon fast ein sehr schönes Schlusswort. aber ich habe, wie du ja vielleicht schon weißt, auch drei Fragen noch für dich. Und zwar stellen wir dir ja jeder Gesprächspartnerin in unserem Podcast und ich bin auf deine Antworten sehr gespannt und würde starten mit, was sind denn deine drei Lieblingstools?
Ja, da habe ich schon drüber nachgedacht. Also ich würde, glaube ich, als erstes sagen, der Dorffunk. Also ich total fantastisch, diese Dorf-App, die es eben ermöglicht. Und ich habe ja einige Kanäle abonniert. Also ich weiß in einigen Dörfern, was los ist. Ist ja so ein Radius, den du eingeben kannst. Und ich finde das so super spannend, wie das jetzt auch sozusagen vor Corona, nach Corona und während Corona genutzt worden ist. Und was für ein Zulauf das jetzt hat. Also es gibt in einem Dorf, alle Haushalte sind mittlerweile versorgt, haben sich das runtergeladen, auch dadurch, dass die Caritas rumgelaufen ist und das gezeigt hat. Also das finde ich schon sehr, sehr schön, einfach zu merken, da gibt es ein Informationstool, was wirklich interaktiv sehr stark genutzt wird. So, dann die klassischen Dinge, Messenger, Zoom. Also ich bin jetzt kein Digital Native, das kann man ja durchaus mal ganz offen sagen. Das heißt, ich muss mir das alles auch herleiten. Das ist jetzt nicht in meiner DNA, wie man so schön sagt. Insofern mache ich natürlich noch viel über klassische Mail-Systeme und auch WhatsApp. Aber ich finde das total schön, diesen Methodenmix, den auch die Bürger nutzen. Also zum Beispiel, wenn sie mich im Urlaub auch abends, die melden sich ja ganz häufig abends, auch ganz spät, dann gibt's eben über Messenger oder sozusagen über WhatsApp noch eine schnelle Nachricht, ich soll mich mal melden. Könnte man jetzt irgendwie als Bedrängung finden, aber es ist halt die Zeit, wenn die vom Feld kommen oder wenn die auch mal Zeit haben für ihre ehrenamtliche Arbeit. Also das wären so die Tools, die mir vertraut sind, aber ich lerne jetzt immer dazu und frage auch nach. Also ich musste heute zum Beispiel Frederik Fischer fragen, wie das mit dem Headset richtig läuft.
Ja.
Da bin ich ganz froh, dass es andere gibt, die ganz schlau sind, die man ja fragen kann.
Ja, du bist auf jeden Fall, würde ich sagen, die Projektleiterin durch und durch. Wenn du jetzt aber nicht in Höxter bist und du bist nicht in Berlin, was ist denn dein Lieblingsort?
Also ich glaube, das ist immer der Ort, wo ein Mann ist. Ich glaube, wir sind beide, er ist internationale Messebauer und hat gerade auch eine ziemliche Zäsur hinter sich. Und also wir machen uns überall da zu Hause, wo wir wirklich gemeinsam sein können, weil wir doch irgendwie viel teilen und einfach merken, das Leben ist schöner zusammen.
Ja, pendelt ihr dann auch mal zusammen oder wie funktioniert das?
Ach, wir hatten ja jetzt zu Corona-Zeiten mal tatsächlich während des Shutdowns und des Homeoffices tatsächlich mal Gelegenheit, gemeinsam Zeit an einem Ort zu verbringen. Normalerweise sehen wir uns ja immer 3-4 Tage und dann ist er oft im Ausland gewesen, 3 Wochen. Und ich habe dann versucht, hier die Wohnung und das Haus in Berlin irgendwie auf Vordermann zu bringen. Das war schon mal schön, mal wieder so einen Alltag zu haben. Aber ich werde ja oft gefragt, warum ich mir das zumute, aber ich muss wirklich sagen, das, was ich hier im Kreis Höxter gelernt habe mit den Menschen, das will ich echt nicht missen. Insofern, und ich glaube, ihm geht es ganz genauso. Das ist wirklich etwas, was ich ganz wichtig finde, dass man international tatsächlich anderen Kulturen begegnet und auch lernt, andere Perspektiven einzunehmen.
Auf jeden Fall würde ich glatt so unterschreiben. Also ich muss es mal eben sagen, also was du da machst in Höxter, also mit den Leuten und für die Leute und ihr alle irgendwie zusammen, das ist mega beeindruckend auf jeden Fall, vor allen Dingen aus einer Dorfkind-Perspektive, weil ich kenne nämlich eben auch die andere Seite, wenn nämlich da niemand was macht, so, oder ich sag mal, wo vielleicht nicht so viel Unterstützung und Hilfe vor Ort ist, um die Leute vor Ort zu motivieren, um es mal etwas präziser zu sagen. Deswegen finde ich das super schön, was ihr da mit dem Projekt alles leistet, und ihr macht so viel, dass ich auch schon ein bisschen den Überblick verloren habe, was alles an Projekten läuft, was ich auch richtig toll finde. Eine Frage habe ich noch dazwischen, die ist jetzt ganz neu. Was ist denn eines deiner liebsten Projekte gewesen im großen Projekt?
Die Fürsorgeplattform Das Sorgende Dorf. Das klingt erstmal ziemlich abstrakt, aber da geht es tatsächlich darum, dass ja Nachbarschaftshilfe analog, also sozusagen man geht irgendwie zum Nachbarn und hilft dem praktisch, schon immer da war. Aber dass man das jetzt ergänzt hat durch eine App, die hat eine Firma in Kreis Höxter gebracht, Gut Versorgt Innen. Die hat mittlerweile 150 Städte und Kommunen in der Pipeline. Durch uns ist es sehr bekannt geworden. Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist schon ausgestattet. Die heißt Gut Versorgt in Höxter. Wir haben die als Plugin auf die Website bringen können, weil ja die Dörfer zum Beispiel keine Ärzte und sozusagen Fachzentren, Pflegeeinrichtungen oder auch Apotheken mehr vor Ort haben. So kann man eben sehr schnell recherchieren. Man kann schnell eine Verbindung aufbauen und das Ganze wird auch redaktionell von dem Team betreut. Und wir haben ja Abfragen in den Haushalten gemacht. Also da war die Caritas hervorragend. Die sind wirklich von Haus zu Haus gegangen, haben gefragt, wer braucht Hilfe, wer sozusagen kann Hilfe spenden. Und so haben wir jetzt einen riesen Pool an Leuten, die eigentlich unglaubliche Talente haben und sich zur Verfügung stellen, kombiniert mit dem digitalen Dorfhilferuf. Also das hat etwas, was ich wirklich zukunftsweisend finde. Die Diakonie hat ja schon lange so dieses sorgende Gemeinschaftsthema so hervorgehoben. Und wir haben das auf das Dorf runtergebrochen, dass eben alle Leute tatsächlich füreinander da sind, sich umeinander sorgen, um dem Gemeinwohl auch zu dienen. Und ich glaube, das hat wirklich etwas von Zukunftsperspektive. Also dass man dieses Gefühl von abgehängt sein, von allein sein, von dem Gefühl haben, vielleicht auch depressiv und einsam zu sein. Das ist, glaube ich, das richtige Rezept, dieses füreinander Sorge tragen, eben durch alle Zeiten hindurch.
Auf jeden Fall. Werde ich mir gleich auch noch mal genauer angucken. Ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für andere Kommunen und für andere sehr ländliche Räume. Dann würde ich direkt noch fragen, wen würdest du denn gerne mal in unserem Podcast hören?
Oh, da habe ich auch drüber nachgedacht und ganz spontan fiel mir, weil ich glaube, dass es wirklich, man muss ihn vielleicht ein bisschen bremsen, weil er die so Tendenz hat, auch ins Predigen reinzugehen, aber das ist wirklich unglaublich, der Mann. Unser Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gotzolka, der ist ja Kirchenvorstand und auch im Westfälischen Heimatbund, der steht für 124 Dörfer. Und das ist wirklich unglaublich. Ich meine, es ist ein Mann, glaube ich, 65 Jahre, gerade pensioniert, der wirklich jeden Tag unterwegs ist und für die Dörfer kämpft. Also für Regionalbudgets, für Autonomie und vor allen Dingen diese Zukunftsfähigkeit der Dörfer, der kann dir wirklich wirklich geschliffen in Perspektiven und Visionen darstellen. Das ist immer ein Schauer, den ich bekomme, wenn ich den wirklich zu Veranstaltungen einlade. Ich glaube, der kann wirklich aus der Praxis berichten. Also wo liegen die Probleme und was kann man sozusagen auch an Zukunftsperspektiven gemeinsam entwickeln?
Dann, ja, vielen Dank. Ja?
Und dann habe ich noch jemand, den ich auch noch empfehlen möchte, ist die Dr. Ariane Sept von dem Leibniz-Institut. Und zwar ist die ja, Leiterin des Projektes Smart Villagers. Wir nehmen auch dran teil mit einem unserer Dörfer. Da geht es darum, um die Frage, wie soziale Innovationen im ländlichen Raum nachhaltig verankert werden können und welche Akteurskonstellationen dafür notwendig sind. Also welche Art von Menschen. Und da finde ich alles wieder, wovon wir gerade gesprochen haben. Und das finde ich total toll, dass es jetzt nochmal in der Studie zusammengefasst wird. Also es braucht schon eine bestimmte Art von Menschen, um wirklich was zu bewegen. Ist so.
Ja, auf jeden Fall ist so. Und ich würde auch sagen, du gehörst dazu, liebe Heidrun. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und bist. Ich finde es ganz, ganz toll, was ihr macht und was du alles auf die Beine stellst. Und ja, es war einfach schön, deine Perspektive darauf zu hören mit so viel Erfahrung.
Ja, vielen Dank und nochmal vielleicht in die Runde, wer immer Interesse hat, Beratung braucht oder sich austauschen möchte, sei herzlich eingeladen.
Alles klar, dann sag ich schon mal tschüss Heidrun, tschüss liebe HörerInnen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.